Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind zu unserer Pressekonferenz. Herzlich willkommen hier im Hauptquartier der Primeperm. Und ich möchte heute folgendes Statement abgeben. Ich möchte mich in aller Form bei den Machern von The Barn und von Aqua Slash entschuldigen, da ich ihre Filme amateurhaft und völlig neben der Spur genannt habe. Ich wusste es nicht besser. Erst als ich jetzt Spring Break Massaker gesehen habe, wusste ich, was man mit wenig Geld und noch weniger Talent alles für eine Scheiße produzieren kann. Herzlichen Dank und damit willkommen zu den Primeperm.
Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor Ihrer Meinung sicher. Denn für Sie ist das kein Trash, für Sie sind es die Prime-Perlen.
Ja. Endlich siehst es ein!
Es ist ja alles relativ. Hallo und herzlich willkommen nochmal zu den Primeperm, die besten, schlechtesten Filme des Streaming-Anbieters. Heute ist Halloween! Zumindest, doch, ja, ist Halloween, ne? An dem Tag, wo wir die Folge
jetzt online stellen. Es ist tatsächlich Halloween und wir haben uns die größte Scheiße ever. Also Grusel auf andere Art und Weise ausgesucht.
Oh ja, das ist sehr gut. Denn unser heutiger Film ist eben Vorspann schon genanntes Spring Break Massaker. Spring Break auch auseinandergeschrieben, das ist wichtig, wenn man danach sucht, weil es gibt doch mehrere Spring Break Massakers oder ähnlicher Art von Horrorfilmen, die, wenn man danach googelt, kommt dieser Film also ziemlich weit hinten. Da muss man schon richtig spezifisch suchen, dass man den findet. Das allein hätte schon eine Warnung sein können.
Na gut, aber ich sag mal, es passt ja, es würde, glaube ich, zu dieser Generation von Jugendlichen passen, die halt vollkommen bekifft und hackedicht sich so einen Horrorfilm zu Halloween angucken wollen und danach alle irgendwie miteinander rummachen. Egal, ob sie hetero sind oder so. Also es ist halt einfach eine Swingerparty. So schön für eine jugendliche Swingerparty, der perfekte Film.
Ja, aber warum machen die nicht einen Film über eine jugendliche Swingerparty? Man muss sich den ganzen Scheiß doch mal rum ertragen.
Ja, naja. Ich sag mal so, ich finde ja auch, dass dieser Film eine Art Kommentar ist auf die, die Grundstückpreise, die jetzt halt eben so in die Höhe gestoßen sind und was für Mittel und Wege gesucht werden, um quasi doch noch sein Eigenheim zu kriegen.
Ach ja, stimmt. Ja, denn dieser Film hat nicht nur einen seltsamen Aufbau und auch, naja, Talentlosigkeit im Schnitt, in der Kameraführung oder alles dazwischen. Nee, hat auch einen ziemlich bescheuerten Twist am Ende. Ja, also das sieht ja, bei Amazon Prime gibt es ja hunderte von diesen Filmen, die ja dort, wenn man einmal irgendeinen Horrorfilm geguckt hat, dann unten in dieser Liste weitere Empfehlungen immer so im Dutzend gleich auftauchen. Ja, ja. Und da weiß man nie, wo jetzt, wie, wo, was, in welche Qualitätskategorie gehört. Und wir haben es einfach mal versucht mit einem Film aus dem Jahr 2008, wo man denken könnte, okay, das ist vielleicht schon ein bisschen normal postmoderner Horror, also wo man sich auch über den Horror selber ein bisschen lustig macht und so, vielleicht ein bisschen independent. Ich meine, wir haben ja solche Filme ja auch hier besprochen, wie schon gesagt, The Barn zum Beispiel, das ja eher so in die Richtung Amateure in Anführungsstriche schaffen es selber, einen Horrorfilm irgendwie auf die Beine zu stellen, irgendwie mit Freunden dort bei sich, keine Ahnung, irgendwo im mittleren Westen nehmen sie alles mit, was sie haben können. Oder zum Beispiel eben dieses Aqua Slash, wo man sieht, okay, eine richtige Produktion, also so die Direct-to-DVD für ganz wenig Geld, aber trotzdem halbwegs professionell. Und die fanden wir alle nicht jetzt so super ansprechend, also waren du natürlich, aber das noch so zu unterbieten, das ist auch schon eine Kunst.
Ja, ich sag mal, der Unterschied zu The Barn ist ja vor allen Dingen, dass du gemerkt hast, okay, die hatten halt Bock da drauf, die wollten irgendwie so was Nostalgisches machen, irgendwie so ein bisschen ihre Liebe für das Genre ausdrücken und konnten es vielleicht halt einfach nicht besser, ne? Da waren die finanziellen Mittel nicht da und was weiß der Geier. Bei zum Beispiel dem Aqua Slash, den ich auch furchtbar fand, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass das, also von der Produktionsqualität und vom Wille, Kevin. So, ist das auf derselben Schiene gewesen. Bei dem Film hier allerdings habe ich mir noch gedacht gehabt, die hatten aber mehr Bock, tatsächlich irgendwie so ein bisschen Nacktheit reinzubringen, so bewusst halt irgendwie wissen, dass das alles Quatsch ist, Hauptsache Titten, so nach dem Motto. Und das war ja bei dem Aquaslech ja gar nicht vorhanden. Also bei dem Aquaslech habe ich das Gefühl gehabt, die haben wirklich gedacht, das ist jetzt geile Scheiße, was wir hier machen.
Ja, genau. Aquaslech war so eher wie, ich mache jetzt meinen ersten Film, meinen ersten Horrorfilm und alles und ja, ich spiele so ein bisschen mit dem Genre, ich habe eine geile Kill-Idee und da bringe ich was hier, stelle ich was auf die Beine. Bei dem Film hast du so das Gefühl, der Regisseur wollte vor allem irgendwie einen Haufen Frauen dazu bringen, sich auszuziehen vor ihm und war dann halt gezwungen, Handlung drumherum zu stricken.
Ja, tatsächlich. Also das ist auch dann gleich zu sehen mit seinem weiteren Machwerk, was er noch hatte, dieses Bikini-Massaker.
Bikini-Spring-Break-Massaker.
Ich glaube es auch. Da hat man dann vielleicht noch gesagt gehabt, okay, wir müssen ein bisschen mehr Anziehsachen mit reinbringen, sozusagen halt sonst.
Also der Regisseur ist Michael Hoffman Jr., wo er, glaube ich, hier unter einem anderen Namen seinen Regie-Credit sich hat geben lassen, der aber auch trotzdem für Produktion, Regie, Schnitt und alles verantwortlich ist. Und der Film wurde, so laut IMDb, an 8 Tagen gedreht. 6 davon nur in Vollzeit. auch sehr kostengünstig auf einer HDV-Kamera. Also sowas, was ich an der Uni hatte zum Film. was ja nichts Verwerfliches ist, ne? Da kann man ja was draus machen.
Ja, und ich sag mal so, also muss ja auch die Zeit mit reinrechnen, ne? Also wann der ist ja irgendwie in den Anfang 2000ern gedreht worden, so, da war ja die Technik jetzt auch nicht so weiter entfernt als deine, glaube ich, oder? Die du zu Studienzeiten hattest.
Nö, das passt ja schon so ungefähr mit der Zeit. Das waren nur jetzt die ersten Kameras, die dann auch tatsächlich in HD aufnehmen konnten für ein bezahlbares Budget. Sah natürlich trotzdem aus wie Video.
Dafür, ich wollte schon sagen, wo war das HD? Wo war's denn?
Das war keine HD-Kopie. Das kann man schon mal festhalten. Also das war irgendwie SD und dann nochmal hochgezogen. Also es war nicht das Original, auf keinen Fall. Nee. Da füllte noch ein bisschen Schärfe. Und ja, das hält dann auch aus wie sozusagen im Heimatort gedreht und irgendwie halt, ja, Ende des Sommers oder so. Also es gibt noch so eine See-Badeszene, obwohl es mir ein bisschen kühl vorkam. Aber ansonsten, ja, alles relativ schnell billig. Und irgendwie kam es mir so vor, mit vielen, vielen Freunden gedreht, was schon allein die Tatsache belegt, dass der Vorspann unglaublich lang ist, weil dort alle möglichen Schauspieler genannt werden, die irgendwie im Film einen Auftritt haben und vielleicht auch nicht mal Text. Was immer so ein Hinweis drauf ist, irgendwie, ich habe das ganze Dorf mit hier eingespannt und als Dank kriegt jeder eine Nennung im Vorspann.
Ja, allerdings. Also da sind wieder die Parallelen zu The Barn und Co. Bloß bei dem, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn die das ganze Dorf mit eingeschaltet haben, lass mal die Mädels tatsächlich irgendwie Freunde oder Bekannte sein. Du kannst denen danach doch nie wieder in die Augen gucken.
Naja, das ist ja die Idee, die wir schon hatten für unsere eigene Fernsehserie.
Ja, tatsächlich.
Und dieser Film, also von der Handlung her geht es einfach darum, es gibt, oh Gott, das ist auch so super gemacht, es gibt ein Flashback und dann gibt es ein Flash-Forward und dann gibt es in dem Flash-Forward ein Flashback. Das ist grandios. Es geht darum, dass im Jahr 19, also der Film ist von 2008 oder so 2007 gedreht und jedenfalls 1997, 10 Jahre zuvor, damit steigen wir ein, da sind irgendwie 3 Leute, eine Frau und 2 Männer, junge Frau, die irgendwie halt vermutlich noch zur Schule gehen oder gerade damit fertig sind und in Abwesenheit der Eltern der Dame nichts Besseres zu tun haben, als um hier rumzuhängen, zu kiffen und irgendwie haben dann die Männer, zumindest der eine davon, das sind so komische Gothic-Leute, ne? Also diese komischen.
Also sag mal so, der eine zumindest, der andere, der war irgendwie so, weiß ich nicht, der Sohn von dem Typen von Village People, von dem Cowboy.
Ja, so ein bisschen sieht er aus. Auf jeden Fall hat er mir irgendwie, die geht noch auf eine Party oder will, dass Leute zu ihr kommen und sowas. Was, hier hab ich ganz schön vergessen. Auf jeden Fall will sie aber nicht, dass die beiden dann da sind, weil sie will nicht mit den Losern erwischt werden und sagt dann, du sollst gehen. Und er sagt dann, ey, die ganze Zeit schraube ich an dir rum, aber du lässt mich nie ran, tötet denn die irgendwie. Und dann kommt der Pizzabote und findet die Leiche der Frau noch. Aus irgendeinem Grund wird der Pizzabote verurteilt wegen des Mordes. Das wird nicht genau erklärt, das ist einfach so. So, und dann sind wir 10 Jahre später und haben, na gut, das kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass nun irgendwie in einer Nacht ein Killer in diesem Ort sein Unwesen treibt und sozusagen ein nach dem anderen dahin räuchelt. Und uns wird suggeriert, dass es der Pizzabote ist, der nun aus dem Gefängnis ausbrach, um Rache zu nehmen an allen möglichen Leuten, an den Polizisten und den Mädels aus irgendeinem Grund, also keine Ahnung, wie es halt so die Killer sind, nicht wahr, nicht? Und das ist halt so eine Gruppe von Jugendlichen, die halt in dem Ort leben und so, und die Mädels machen irgendwie Pyjama-Party und die Jungs machen irgendwie Saufparty und sagen dann, ey, eigentlich müssen wir noch mal zu denen gehen, den Streich spielen. Und die sagen, nee, wir spielen den Jungs einen Streich. Und naja, wie es halt so ist, die sind allein zu Hause, der Vater geht weg und wie es so üblich ist, nebenan wohnt ein Irrer, Triebtäter. Den man auch zuerst für den Verdächtigen halten kann. Naja, auf jeden Fall wird ein nach der anderen abgeschlachtet in mehr oder weniger interessanter Form. Und dann kommt am Ende raus, nein, es war gar nicht der ehemalige Pizzabote, sondern der Vater, der mit dem Tod der Tochter ihre Lebensversicherung einlösen wollte, um, ja, keine Ahnung, also sein Geschäft, das er selber niedergebrannt hatte und keine Versicherung dafür bekommen hat, sich dann irgendwie ein schönes Leben zu machen. Also wollte da irgendwie ein netteres, keine Ahnung, Auskommen haben. Was weiß ich. Auf jeden Fall. Das ist dann die Auflösung, dass der Vater dahinter steckt. Und am Ende ist doch nur noch die Tochter übrig. Und
kann jetzt quasi, ja, vor allen Dingen kann jetzt quasi die Lebensversicherung von ihrem Vater kriegen, was ja auch irgendwie, glaube ich, $1 Million war oder so, und sich ein schönes Leben machen, so. Und dann sozusagen so leicht implementiert, na, vielleicht war sie es ja irgendwie und hat es so zurechtgetreten, dem Polizisten erzählt, dass es ihr Vater war,
Das glaube ich nicht. Das
ist, glaube ich, auch nicht so schlau, ist der Film nicht, also um Gottes Willen.
Auf jeden Fall geht der Film 74 Minuten. Und für 74 Minuten macht er sich doch unglaublicher Zeitschinderei schuldig.
Ja, ja.
Also
ja,
da ist eine Handlung für 30 Minuten maximal da. Ja, und es gibt viele nackte Brüste-Szenen, die relativ spät kommen. Deswegen wirkt sich das schlecht auf den Bubi-Index aus. aber ja, es ist niemand dabei, den man kennt. Also ein paar Leute, also, die noch so im Horrorgenre aktiv sind und ein oder zwei, die tatsächlich eine normale Karriere gemacht haben, so als kleine Nebendarsteller und so, aber
ja, ich wollte schon sagen, also die haben eher so im amerikanischen, ich sag mal, TV-Ding quasi halt so ein bisschen Karriere gemacht halt, aber das sind auch alles so Sachen, die kennen wir hierzulande überhaupt nicht.
Nö, ja, sind halt, wie gesagt, so kleine Serien, die ja wahrscheinlich dort auch nur ein kleines Publikum haben und dort noch kleine Rollen, also können vermutlich davon leben, aber ja. Keiner hat danach irgendwie eine große Karriere aufgrund seiner Teilnahme bei Spring Break Massacre hinlegen können.
Nö, also auch schön, schön, dass sie Arbeit haben und dass es ihnen gut geht, aber sie kommen gut durchs Leben sozusagen, ohne sich jetzt tot zu machen. Ich hatte heute bei der einen tatsächlich geguckt, die ich glaube, Filipino-Amerikanerin ist. Die hat noch eine richtige Seite, wo sie quasi so ihren Starschnitt halt hat. Also so eine, wo du sie kontaktieren kannst und so. Also es klingt teilweise, also es klingt halt wirklich so, okay, sie hat das ja ernst geschrieben, dass man sie buchen kann für Filme und hast du nicht gesehen, hat auch so ein paar Auftritte halt gezeigt. Unter anderem hat sie in so einer Apple-Werbung halt mitgewirkt. Auf der anderen Seite klingen diese Kurse, die sie besucht, sehr nach so Onlyfans-Content. Aber das passt irgendwie zu diesem seriösen Auftritt der Seite halt nicht so ganz. Also es ist ein bisschen merkwürdig.
Also in der Hinsicht, ja, weiß nicht, können wir nochmal mit den Highlights anfangen?
Bitte, ja.
Also in der Hinsicht muss man dem Regisseur wenigstens ein kleines bisschen Respekt zollen, wie es da geschafft hat. Also solche Filme mit so einem Mini-Budget und irgendwie schnell gedreht und irgendwie anscheinend noch mit Freunden oder sowas, ich weiß nicht, wen er dann das Geld hatte, dann so viele Darstellerinnen zu bekommen, die sich tatsächlich ausziehen, Respekt, wo hat er die gefunden, wo kriegt er die her? Also normalerweise ist das ja eher so bei diesen Art von Filmen, dass das alles immer nur so angedeutet wird, weil du ja niemand Professionelles findest, der sich sozusagen als Aktmodell zur Verfügung stellt, weil die kosten ja mehr Geld, und ja, also zumindest kann man sagen, okay, in der Hinsicht erstmal ist richtig gemacht. Wie er es dann ausführt, ist natürlich ein bisschen lächerlich. Aber das Drehbuch hat auch eine Frau mitgeschrieben, also von daher.
Naja, na gut, ich sag mal so, ist das nicht eh in Hollywood so ein Ding? Das ist doch gerade, warum sie jetzt auch im Streik sind sozusagen. Die haben ja alle irgendwie zu tun, weil es so viele gibt, die das werden. Und da hast du halt ein paar Leute, die halt denken, okay, das ist jetzt vielleicht meine große Chance, okay, dann muss ich halt mal blank ziehen, so nach dem Motto. Vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, lass es Filmstudenten sein, die irgendwie, oder Schauspielstudenten oder irgend sowas in der Richtung, halt so ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere.
Ja, schon klar, aber dafür gibt es ja auch Geld. Es geht ja nicht darum, dass es Leute gibt, die das machen.
Du hast doch damals, wo wir hier The Riff irgendwie 3 oder Rats oder wie die Scheiße hieß, ja, Night of Terror, wo wir das besprochen haben, hat er doch die eine erzählt gehabt, dass sie irgendwie nur so ein paar Dollar für ihre Rolle gekriegt hat da.
Ja gut, es ist in den 80ern, ich meine, aber ich weiß es
doch auch nicht. Warum streiten die denn jetzt, weil es denen scheiße ging? Es ist halt so diese typische, ja, das ist jahrelang gut
gegangen. Darunter, die in so Billig-Horrorfilmchen, die irgendwie für 8 Mark gedreht werden, dass die das nehmen. Also, wie gesagt, Respekt dafür, dass man das zusammengekriegt hat. Und,
naja, gut.
Aber es ist auch nur sozusagen Effekthascherei, würde ich mal sagen. Kann man darunter verbinden.
Ja, ja.
Also ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass daraus eine Horror-Sex-Komödie-Thriller draus wird. Das könntest du ja auch machen. Sondern es ist tatsächlich dann eher nur so unschuldiges, ich laufe halt mit freiem Oberkörper rum, Zeug. Ja, aber der Reihe nach. So, Highlights. Also schön fand ich erstmal die Schrift am Anfang mit diesem Relief-Effekt, wo du denkst, Photoshop Newbie, entdecken geilen Effekt, den muss ich immer bringen. Und überhaupt hast du bei diesem ganzen Film das Gefühl, das ist jemand, der irgendwie gerade erst gelernt hat, irgendwie mit Schnittprogrammen oder mit, wie gesagt, so Grafikprogrammen umzugehen, und denkt sich, hey, geil, das sind voll die Effekte, kann ich alle reinbringen. Und,
ach Gott, ja, das merkst du vor allen Dingen so generell halt so. Also ich meine, Highlight ist ja für mich so alles, was mit dieser ersten Szenerie zu tun hat halt im Endeffekt. Da ist ja schon alles drin.
So. Genau, weil da hast du, also es gibt am Anfang, also kommt das zu, ich weiß gar nicht mehr, kommt zuerst dieser Flashback und dann kommt der Flashforward, wo es dann heißt 10 Jahre, ja genau, so. Also
genau.
Das ist erst, da wird irgendwie genannt der Ort und dann vor 10 Jahren. Irgendwie 1997.
Ja.
Und das, wie zeigt man sowas mit Effekten? Naja, man legt so alter Filmfilter drüber, also wo so krisselt und wo man Staubflecken und all sowas sieht, wo halt es aussieht, als wäre es ein Film von 1944. Weil es ja 1997. So. Und dann weißt du, das ist aber lange her. Und dann hast du halt diese kurze Mini-Handlung, wo du halt irgendwie 3 kiffende Teenager siehst, die eigentlich ja so eine Bande von Losern sind.
Und genau, also beziehungsweise vielleicht sie nicht, sie tut ja aber ein bisschen so, als ob sie scheinbar so, keine Ahnung, Cheerleader-Anführerin ist, was weiß ich nicht was.
Die ist die nicht, das ist eine Goff-Braut. Yeah.
Nein, eine Goff-Braut würde ich jetzt nicht sagen halt, die sieht noch relativ normal aus von den dreien, aber Ich frage mich ja, ganz ehrlich, ich frage mich auch, wie hat die das geschafft, mit den 2 befreundet zu sein? So, sind es einfach nur Kiffer quasi halt, die ihr den Stoff immer besorgen für ihre Feiern oder so? Ich weiß es nicht.
Ja, aber das ist halt, keine Ahnung, also der ganze Anfang dauert ja auch erstmal ewig, ne? Das sind also so das typische so Landschaftsaufnahmen von dem Ort, wo das irgendwie spielt und sowas, bevor man überhaupt mal zur Potte kommt. Und ja, man sieht auch immer irgendwie die gleiche Stadt mit, wo irgendwie die Hauptbank dort zu sehen ist. Die taucht 1000 Mal auf die Einstellung. Und ja, das macht schon mal das Ganze so ein bisschen amateurhaft sympathisch, sage ich erstmal so am Anfang. Da will ich erstmal noch gar nichts sagen. Ich habe mich dann nur aufgeregt, weil dann kommt ja der Pizzabote und der klingelt und klingelt, keiner macht ihm auf, weil die dann Streit kriegen. Und sowas regt mich auf. Man lässt den Pizzamann nicht warten.
Mich regt es eher auf, dass er ja trotzdem irgendwie reinkommt, weil das ist wieder dieses typische amerikanische Sitcom-Ding. Die Türen sind immer offen. Stimmt. Jeder kann rein. Und die werden auch, das ist auch so, das ist mir ja ein paar Mal auch schon aufgefallen, die werden ja auch nicht mehr zugemacht. Wenn die reinkommen, dann wird das immer so leicht so zugewippt, aber die Tür geht halt nie richtig zu. Und dann denkst du halt, was soll die Scheiße, Mann? Habt ihr Säcke alle vor den Türen dort oder was?
Ja, da tut man sich halt noch so ein bisschen, wie soll man sagen, da vertraut man sich als Nachbarn.
Ach, am Arsch. Die brauchen sich nicht zu wundern, dass die dort zu viele Serienkiller hatten.
Naja, also die ganze Szenerie ist halt der eine Typ von dieser Dreiergruppe, das ist halt so ein Goth-Metaller-Typ, also irgendwie alles so ein bisschen, das, der Dorf-Goth-Typ, so der eine, den man kennt, so kommt der rüber.
Ja, aber also ganz, so, ganz schlecht. Also
ja.
Das ist wirklich Karikatur schlechthin, der Typ, ey, keine Ahnung. Also da habe ich mir auch so gedacht, okay, der Regisseur ist zu einem hingegangen, pass auf, du bist ein Goth, wie stellst du dir das vor? Naja, so zerrissene T-Shirts, Make-up, Eyeliner um die Augen, blass geschminkt, die Haare vielleicht ein bisschen gefärbt, aber eigentlich asozial und generell ein bisschen weird. Ja, das ist perfekt, genauso stelle ich mir die Außenseiter vor.
Ja, und der andere Freund ist sozusagen der Goth-Cowboy. Also der hat auch Eyeliner drauf und so, hat aber einen Cowboy-Hut und einen Nasenring. Irgendwie komische Mischung. Und dann hast du halt noch die Tussi, die dort irgendwie, keine Ahnung, in so einem Buddy die ganze Zeit rumläuft. Also so Halbunterwäsche, aber auch nicht. Und dann halt ihre Freunde zum Saufen da einlädt und irgendwie dann aber sagt, nö, es geht endlich mal.
Ist auch geil, weißt du, die holt ihr erst ran irgendwie dann so, jetzt verpisst euch bitte.
Genau.
Weil meine Leute kommen da, also warum seid ihr hier?
Oh, ja, das ist halt auch so eine ganz schlimme so eine Mischung aus Zeitlupe und Zeitraffer-Effekten, dass das irgendwie aussieht als, keine Ahnung, weil das ist richtig schlimm. Und dann lässt er auch noch den Pizzamann warten. Das macht man nicht. Und irgendwie also, habe ich gedacht, ist das in Australien? Weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob ich mich jetzt da völlig täusche, weil der Mond wird doch andauernd immer gezeigt, der Vollmond hier als
Bild. Ja, also das ist generell so,
was ich hatte auch. Der ist doch auf dem Kopf, der Mond.
Na, davon mal abgesehen, ich hatte auch gedacht, gehabt, okay, so von der Machart irgendwie, das könnte auch in so einer australischen Produktion sein, aber ist es tatsächlich nicht irgendwie.
Aber der Mond ist, also ich muss es nochmal nachgucken, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die Krater auf dem Mond stehen doch auf dem Kopf, also von unserer Sicht aus gesehen. Und eigentlich ist das nur auf der Südhalbkugel.
Vielleicht war es so Stockmaterial, keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass die das nicht die ganze Zeit, ich meine, so wie das immer ausgeleuchtet war, da kann mir doch keiner erzählen, dass der Mond das irgendwie so voll die Beleuchtung dort gemacht hat, wenn das Nacht war.
Na, wenn der Vollmond ist, brauchst du nicht viel, das ist der Mond, das ist immer den
Kreis. Ach, das hat er nicht im Vollmond. Ich meine, selbst wenn die das in 8 Tagen gedreht haben, alle Nachtaufnahmen hätten die ja dann mindestens in maximal 3 Tagen machen müssen.
Ja, ach was soll's.
Das glaube ich, das
glaub ich. Aber man merkt schon, wir reden hier über Dinge, die wir die eigentlich nicht wirklich wichtig sind.
Also ich möchte generell mal so als Highlight diese ganze, und da sind wir, glaube ich, wieder an dem Punkt, wo man sagen hat, Respekt an den Regisseur sozusagen, diese ganze Machart des Films, so, ne, die Scheiße mit der Zeitlupe, mit diesen dummen Horror-Sounds, die auch immer kommen, also diese Zeitlupe, ne, da gießt die irgendwie am Anfang ein Glas ein, irgendwie hier so Schnaps oder was das halt für eine Scheiße ist, und da kommt also diese typischen Sachen halt, wie es heute bei diesen Jumpscares halt gemacht hat, das ist total billig alles und
so ein bisschen CSI für ganz Arme. So
ja, und vor allen Dingen, wie die auch alle drauf sind, die Teenies später irgendwie so, das hat alles so diesen MTV Horror-Movie-Vibe irgendwie so, ey, yeah, wir sind cool, wir sind fresh, ne, geil, Titten, Mann, Springbank,
wow. Wie ist diese MTV-Sendung, wo sie die Leute so mit versteckter Kamera verarscht haben, dass ihnen irgendwas Grusiges passiert?
Ist es nicht Punk gewesen? Nee, Punk war das von Ashton Kutcher.
Scare Tactics.
Ach ja.
Mit Shen Doherty. Das weiß ich noch. So ist das, ne? Aber Scare Tactics war besser.
Es gab auch mal, weiß ich noch, es gab tatsächlich von MTV, gab es auch mal eine Zeit lang, wo die tatsächlich immer so Spring Break Sachen halt irgendwie gemacht haben. Das haben die aber das ganze Jahr über irgendwie gezeigt. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich will MTV Cribs sagen, ich weiß aber, dass es falsch war, weil Cribs war die Geschichte, wo sie irgendwie immer die Hütten von den Celebrities gezeigt haben.
Ja, und dann, wo man festgestellt hat, Rapper haben überhaupt keinen Geschmack, was Häuser angeht.
Ja,
Hauptsache irgendwo. Die kaufen die so mit ihren Möbeln und denkst dir, du hast keine Ahnung davon, was stilvoll ist, oder?
Nö, Hauptsache irgendwo ein Monitor. Na jedenfalls, und da war das halt auch so, da haben die immer irgendwelche Spielchen gemacht und sowas halt. Und exakt so wie diese ganzen Jugendlichen dort, also American Pie hat das perfekt parodiert, ohne dass es eine reine Parodie war, muss man mal wirklich sagen.
Der Film wirkt so, als hätten die Leute aus American Pie sich gedacht, wir drehen einen Horrorfilm.
Ja. Exakt, tatsächlich. So, und aber ohne Können.
Ohne Können. Und hier sitzt noch so, also es gibt halt die wichtige Szene, die Tante ist tot, die beiden Typen hauen ab und lassen die Leiche zurück und der Pizzabote will rein und dann passiert nämlich Folgendes, er schafft es, reinzukommen.
Hallo? Hallo? Irgendjemand hier hat Pizza bestellt. Die Pizza bezahlen.
Ne, vor allem auch, wie laut die Musik immer eingestellt ist, dass du die Leute teilweise nicht hörst. Das ist auch so ein klassischer Fehler, was die da nicht hinkriegen.
Aber du merkst so richtig, der hat wahrscheinlich irgendwie so ein paar CDs gekauft. Horror Sounds in Music.
Ja.
Und dann hat die dann einfach da drunter gelegt. Diese Techno-Mucke.
Also wie gesagt, nochmal, das hätte auch von den talentloseren Machern von American Pie sein können. Ja, weil die hatten ja auch so Techno-Dance-Musik irgendwie. Generell, aber das muss ich dann bei den Lowlights nennen. Ja. So. Machen wir mal weiter.
Genau, also nächstes Highlight ist dann tatsächlich 10 Jahre später.
Ja.
Und dann sind wir, aber nicht 10 Jahre später, sondern wir sind in einem anderen klischeehaften Horrorfilm Anfang. Die Crime-Scene, nachdem alles vorbei ist, die Polizisten kommen und eine, die letzte Überlebende, sitzt da in Schock und verletzt und hat plötzlich Reminiszenzen an das, was gerade passiert ist. Nun fragt man sich, warum hat man den Film nicht damit anfangen lassen? Weil ist halt so. Nee, aber stattdessen, also du hast einen Flashback, 10 Jahre so und so. Dann hast du eben diesen Flash-Forward, heutige Zeit. Und in dem Flash-Forward hast du nochmal ein Flashback auf letzte Nacht. Ganz große Kunst, wollen wir sagen, ganz große Kunst. Und anstatt auch gleich reinzuspringen in die Handlung, was passiert dann? Erstmal kommen die Polizisten, also irgendwie der Sheriff, und dann kommt da irgendein Detective, wo du denkst, die sehen aus wie Türsteher. Ja. Und die unterhalten sich erstmal so völlig belanglose Dinge. Und dazwischen ist noch diese, also die Verhandlung von dem Pizzalieferanten, aber das ist für mich ein Lowlight, da komme ich später noch dazu.
Ja.
Weil das hat mich total aufgeregt. Und vermutlich sind die Polizisten auch Türsteher im echten Leben. Also, das sind beide so ölige Typen.
Ich würde noch nicht mal sagen, also der, ich sag mal, vom FBI kommt, ja, der auf jeden Fall, aber der andere sieht für mich aus wie so ein Motelbesitzer. Diese ganz billigen Motels irgendwie. Und der ist der Typ, der da am Empfang sitzt, die Schlüssel verteilt und vielleicht mal irgendwie dann in die Abstellkammer geht und da mal irgendwie ein Löchlein zum Nebenzimmer gebastelt hat. So nach dem Motto.
Ja. Ach ja, genau. Ja. Und dann haben wir, wir erstmal eine Bikini-Szene am Strand.
Ja.
Fand ich erstmal also, gut.
Genau, also ich glaube, da muss man sagen, da komme ich zu meinem Highlights, die Jungsgruppe.
Ja. Also, es sind ja irgendwie 6 Mädchen und irgendwie 4 Jungs oder so.
Ja, irgendwie sowas, genau, ja. Und die Jungs sind halt einmal, also es sind strotzendoof, machen wir uns nichts vor. Es sind alles scheinbar so, ich sag mal, Footballspieler, glaube ich, sollen die sein oder Eis. Also wenn wir in Australien gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie so Eishockey oder irgend sowas gewesen. So.
Das meinst du Kanada, meinst du?
Oder Kanada. Was ist es in Australien? Was spielen die da so als Nationalsport?
Australian Football.
Okay, Rugby. Gut. Rugby, genau. Aber also so kommen die drüber, ne? Alle so ein bisschen, du hast halt welche, die sind ein bisschen bulliger gebaut und du hast einen, der ist halt ein bisschen schlaksiger unterwegs, so, der ist aber irgendwie der dümmste von allen. Der scheinbar auch schwul ist, ohne es offen auszusprechen oder zu wissen.
Nein. Also, das ist eine typische dumme Teenager-Gruppe, wo man weiß, aha, das sind die Leute, die jetzt umgebracht werden, Stück für Stück. und das Ding ist ja, an dem Zeitpunkt, also die haben da irgendwie, sitzen halt, die haben Spring Break, so. Und irgendwie scheint aber die Schule schon vorbei zu sein. Ich habe es nicht ganz geblickt. Auf jeden Fall sitzen die da alle in so einem kleinen See zusammen, haben irgendwie ein bisschen Spaß. Es gibt ein stinklangweiliges Volleyballspiel. Und die sitzen halt alle da so im Bikini. Und irgendwie in dem Moment dachte ich, ach okay, das sind bestimmt alles Freunde von dem Regisseur. Und der wollte einfach nur seine Freundinnen dazu kriegen, dass die im Bikini vor seiner Kamera auftauchen, damit er das für immer für sich zu Hause haben kann. Es gab keinen anderen Grund, diesen Film zu machen. Aber wie wir dann später sehen, okay, es geht doch noch weiter drüber hinaus. Deswegen auch mein Chapeau ganz am Anfang. Und
also ja, nicht die schlechteste Ausrede sozusagen oder beziehungsweise Feststellung, ja doch.
Ja, da sind sie sauer auf ihn, so bis in die 40er rein und ab 50 heißt es dann, oh, kannst du mir nochmal das Video zeigen, wie ich jung aussah. Und
ja, war ja doch nicht alles so schlecht damals, ne?
Geht natürlich für die Jungs auch so. Naja, mit dem Alter kommt das Bäuchlein und die Ohrenbehaarung. Aber die haben auch hier ganz andere Probleme, wie du schon sagst. Und die gehen sehr offen miteinander um. Das fand ich sehr schön.
Hey, Alter, meine Eier tun echt voll weh, Mann. Punkt für dich.
Oh, Steve, sieh dir das an.
Halt die Klappe, Steve. Mann. Halt die Klappe. Also, zeig her.
Sieht's schlimm aus?
Nee, Quatsch. Ja, es wird schon.
Ach Gott. Und das ist, es geht ja weiter. Die sind ja später noch in so einer Bar. Da kommen ja dann auch so Sätze wie, naja, dann ist heute nur Gruppenhandbetrieb.
Ja. Betonung auf Gruppe.
Alter Schwede, du. Also wirklich. Ja, also, ich meine, wir haben auch viel Müll erzählt in der Jugend, so, aber ich habe mit meinen Kumpels nicht so gesprochen, also ich weiß es nicht. Ich hatte auch keinen Bock, irgendwie mit denen so Kreisgewichse machen, wie es hier in Crazy damals gemacht wurde, hier auf diesen Keksgewichsen und sowas. Ich weiß nicht, was die Drehbuchschreiber oder Regisseure sich damals gedacht haben, wie Jugendliche unterwegs sind.
Na du, es könnte auch alles nur aus den eigenen Erfahrungen gezogen sein, ne? Write what you know.
Wirklich, ja.
Und diese Szene da an diesem kleinen See, die ist ja vor allem dazu da, sozusagen unsere Hauptfigur zu etablieren. Das ist die Heather oder so heißt sie, ne?
Ja, ja, ja.
Also die Blonde, die auch überlebt am Ende. Und da ist halt ihr Freund mit dabei und so. Und da wird eigentlich nur etabliert, dass die Mädels heute zusammen Pyjama-Party machen wollen und die Jungs müssen sozusagen draußen bleiben. Und der Freund ist erstmal so, oh Manu, ich wollte doch heute dich befummeln und so. Aber dann sagt die, nö, du bleibst jetzt erstmal weg, weil mein Vati fährt auch weg und so. Und dann spielen sie noch Volleyball. Und damit der Film auf über 70 Minuten kommt.
Ja, mein nächstes Highlight weiß ich, ich glaube, das kann ich zusammenfassen als die Figuren und das schlechte Schauspiel. Mhm. Weil du kriegst ja dann relativ schnell einfach mal den Vater eingeführt und den Nachbarn, so. Ja. Und aber ich glaube, die Polizisten auch noch mit hinzu, so. Und das ist eigentlich so alles ein Brei. Also von Leuten, die wirklich nicht schauspielen konnten, die teilweise dumme Dialoge kriegen und auch nicht so richtig wussten, wie sie sich verhalten sollen. Also der Vater, der ist so die ganze Zeit irgendwo so, also er soll sehr streng sein, aber das fühlt sich an, als ob der irgendwie wie so ein Roboter irgendwie agiert, so. Okay, Mädchen, ich gehe jetzt. Du weißt, keine Jungs. Und du musst auf mich hören. Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist. Okay, dann gehe ich jetzt. Auch genauso, wo der Nachbar dann irgendwie so sagt, er will irgendwie nach den Mädels gucken und so weiter. Du merkst, der ist ein bisschen komisch, der Nachbar. So. Und dann guckt der Nachbar der Tochter so ganz schlimm unter den Rock irgendwie. Und der Vater kriegt das mit und macht aber nichts, halt, was ich auch furchtbar fand. Und dann geht sie sozusagen. Der Nachbar sagt noch Tschüss zum Vater. Und der sagt halt lediglich, merkwürdig. Denke ich mir auch, was ist denn das für ein Schauspiel? Was ist, also ich weiß nicht, ob es einfach nur die Synchronisation ist, die ist auch geil, aber leck mich am Arsch, ey. Also gebt euch da mal Mühe.
Ja. Ja, also das ist halt so ein alter geiler Bock von Nachbar, der nicht mal ein richtiger Nachbar ist, dass er quasi im benachbarten Haus lebt, sondern lebt in deren Gästehaus. Irgendwie zur Untermiete oder so.
Ja, ja.
Und ist schon sehr verdächtig, wie der sich verhält. Und der Vater ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, also die sind doch alle so scheiße synchronisiert, weil die Synchronstimme vom Vater, der Vater ist, keine Ahnung, 40 oder sowas,
ja.
Anfang 40 und die Synchronstimme ist halt von einem 29-Jährigen, 28-Jährigen oder jünger. Also merkst du schon, wie die Synchronfirma hat auch nicht viel Kohle.
Ich meine, der Vater sieht aus, als ob der so hobbymäßig Profi-Wrestler ist, aber in so einer Billigliga, die irgendwie halt, keine Ahnung, in der Kneipe um die Ecke halt immer so Auftritte hat und er ist dann irgendwie so der, keine Ahnung, der örtliche Champion, aber weiter bringt das halt eben nicht. Weiß
der
ich nicht.
Sieht aus, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du hier Dings kennst, wie heißt die, diese Serie, auch von Martin Scorsese, mit, weißt du, in der Prohibition spielt, mit Steve Buscemi. Wie heißt sie denn?
Nee, weiß ich es nicht, ne?
Auf jeden Fall, da gibt es einen Schauspieler, der spielt Al Capone.
Ja.
Und der Vater hier sieht aus wie das Lichtdubel von dem, der Al Capone spielt.
Na, ich hätte fast noch gesagt gehabt, dass der Film da schon zeigt, könnte auch ein Porno sein. So, weil der Vater sieht tatsächlich aus wie so ein alternder Pornodarsteller. Ja! Der Nachbar ist tatsächlich irgendwie nur so der Spanner sozusagen, keine Ahnung. Also der hat jetzt keine Sexszene, aber die Jungs auf jeden Fall. Und irgendwann gibt es noch eine Orgie und die Lesben-Szenen sozusagen.
Genau, und dann kommt er nach Hause, um ihn es mal richtig zu zeigen. Und dann sagt die Tochter, nein, aber ich bin nur der Stiefvater.
Vielleicht ist es auch die Intention gewesen des Regisseurs. Der wollte eigentlich ein Porno drehen, aber alle haben gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann machen wir einen richtigen Film.
Boardwalk Empire ist die Serie. So.
Ah, okay.
Ja. Ja, doch so ein bisschen. Aber er ist ja auch wieder schnell weg. So. Und der Rest des Films dreht sich eigentlich nur noch sozusagen darum, den Mädels ist langweilig. Die Jungs haben dicke Eier und sind irgendwie auch irgendwie langweilig. In der Stadt gibt es nichts zu tun. Ich meine, das ist immer realistisch, immerhin realistisch dargestellt. Und dazwischen hast du halt Comedy im Polizeirevier.
Ja, das Polizeirevier legt mich am Arsch. Ich weiß nicht, willst du drauf eingehen, irgendwie als Highlight oder so?
Nein,
aber
nein.
ist bei dir Lowlight?
Das ist Lowlight. Also es gibt noch als zweite Riege sozusagen den Sheriff einmal, den wir schon ja im Vorspann, in diesem Flash-Forward vom Flashback kennengelernt
haben. Der Nachtclub-Besitzer, der die örtliche Sheriff-Rolle ausfüllen muss, weil sie keinen anderen gefunden hatten.
Genau, und er hat noch irgendwie eine Hilfs-Sheriffin und einen Hilfs-Sheriff. Und irgendwie gibt es immer neue Vorschriften, da wollen die immer so Comedy draus machen. Das ist auch alles gar nicht wichtig. Auf jeden Fall merkst du, es ist halt Kleinstadtpolizei und alle ein bisschen inkompetent. Und daraus soll Komödie gemacht werden. Klappt nicht so.
Nee, auf keinen Fall.
Auf jeden Fall, es ist halt auch nicht so weiter wichtig, weil irgendwie das kommt halt alles nicht voran, das bremst irgendwie alles nur aus.
Ja, ja.
Späteres Highlight ist halt, also hast wieder dann halt so jeden möglichen Klischee-Scheiß reingeschnitten, also irgendwie so Wolken vom Mond, die sich mit ganz schneller Geschwindigkeit irgendwie fortbewegen und dann zack, 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 zack und das Bild wackelt extra und so ein Kram. Oh, ganz schlimm. Und dann aber nimmt der Film erstmal eine kurze Wendung in Richtung Soft-Porno, weil die Jungs sitzen zusammen in der Bar und lassen sich drüber aus, was die Mädels jetzt wohl gerade machen. Und jeder von denen darf mal kurz seine Fantasie machen. Von wegen, die sitzen alle rum und spielen Karten. Da sieht es halt so, wie er sich das vorstellt, dass die rumsitzen, irgendwie alle mit Cowboyhut und Zigarre in der Hand. Und sie sind alle nackt dabei. Und okay, Schnitt. Und da sitzen tatsächlich alle nackt am Tisch. Also so, nein, nein, das ist anders. Und dann, die sitzen alle zusammen und reden darüber, wie sie sich alle anfassen wollen.
Ja, die mit den Massagen und bla, genau. Wo sie dann alle oben ohne Sitzer der Vorstellung halt eben sind. Tatsächlich sieht man gar nicht so viel Bubis, weil die meisten halt immer noch die Haare irgendwie vor ihren Nippelchen haben.
Ja, aber dann hast du halt, ich meine, das ist immer nett gemacht. Dann sagt ja irgendwie, der dritte von denen ist das alles unrealistischer Quatsch. Und dann ist es halt Schnitt, was die Mädels wirklich machen. Die sitzen auf der Couch und massieren sich gegenseitig.
Na, zumindest ist die eine, wo ja die ganze Zeit immer so impliziert wird, dass sie auf jeden Fall lesbisch ist.
Ja, nicht nur impliziert. Also sie reden ja darüber, was sie jetzt den Jungs antun können, so, weil die immer von denen verarscht werden. Jetzt wollen sie auch mal das denen zurückzahlen und da hat die eine auch eine super Idee.
Was sind ihre Schwachstellen?
Das ist doch ganz klar.
Ja. Nein, ich meine es ernst. Wie verdammt können wir es ihnen heimzahlen?
Es muss auf jeden Fall noch peinlicher sein als die Sachen, die sie mit uns gemacht haben.
Ich weiß es. Wie wär's, wenn wir zusammen duschen gehen, es aufzeichnen und es ihnen dann schicken?
Alicia, das soll dein Racheplan sein? Dass wir zusammen duschen?
Ehrlich, du bist manchmal sowas von lesbisch.
Aber richtig.
Was?
Hehe. Ja, wir haben ja nichts zu tun da in dieser scheiß Kleinstadt. Da kann man auch zusammen duschen gehen. Und später machen sie es auch noch. Ich weiß nicht, wie sie, da kriegt sie zwei dazu, dass sie in die Dusche gehen und dort zusammen unter das Wasser und sich dann noch rumfummeln. Und dann guckt die Perverse auch noch so. Dachte ich so, okay, ist sie jetzt die Killerin? Nee, sie ist einfach nur eine Spannerin.
Ja, da komme ich dann bei den Lowlights dazu.
Ach ja, so weitere Highlights. Naja, da gibt es ja auch so die ersten Kills langsam. Da wird so ein Deputy umgebracht. Und der wird ja irgendwie so auf die Motorhaube gehauen von seinem Auto. Also aus dem Hintergrund.
Ja, das ist sie, ja, das ist die Frau, genau.
Oh, die Frau. Und dann hat sich der Regisseur gedacht, hey, da legen wir tolle Effekte drunter. Und das wird dann mit jedem Schlag wird so eine Art Cartoon-Gong.
Ja.
Dong, dong, dong. Also der Film weiß nicht so ganz, wo er hin will.
Nee, also vor allem das Schlimme ist halt auch in der ganzen Sache, dass ja halt die, also die geht ja in so eine Seitengasse. Die soll irgendwie, weiß gar nicht, was die machen soll. So, soll irgendwas besorgen, keine Ahnung. Geht in so eine Seitengasse, wo das Auto steht und findet ja dann quasi erstmal ihren Partner, dem irgendwie das Gesicht so halb aufgeschlitzt wurde irgendwie. So, da haben sie tatsächlich mal ein bisschen netten Make-up-Effekt reingepackt, so. Und dann wird sie ja quasi von dem Killer sozusagen halt dann eben da auf die Motorhaube mehrmals geschlagen und dood. Und Ja, also ich weiß nicht, also ich habe mich gefreut, dass die jetzt tot ist, weil ich die ja furchtbar fand. Aber ich muss halt auch tatsächlich sagen, halt so, dieser Typ, der da auf dem Beifahrersitz halt war, das war so das Einzige, wo ich sage, okay, das war irgendwie schon ein bisschen cool, weil da ein bisschen, ich sag mal, Gore halt irgendwie mit drin war irgendwie. Alles andere, aber da komme ich jetzt zu meinen Lowlights dazu. Das ist,
ja, aber das, genau, das ist ja der Punkt, ne? Also, du hast so diesen viel Gore da reingepackt und so, und dann wird sofort selber, sich selbst die Ernsthaftigkeit entzogen, indem man halt diese komischen Cartoon-Geräusche drunter legt.
Ja, ja.
Also,
ja, ja.
Und, aber es ist auch nicht so wichtig, weil die Mädels wollten ja einmal auch nackt duschen gehen und stellen dann fest, dass ihr Tümpel da in der Ecke nur so eine eklige Brühe ist. Und da stehen sie halt da, barbusig. Na, da gehen wir wieder rein.
Ne, vor allem, sie sagen ja auch noch, ich dachte, wir wollten nackt baden gehen, haben quasi ihre Oberteile schon ausgezogen, aber ihre Unterwäsche haben sie halt trotzdem noch an, also unten rum. So, und dann dachte ich mir, Moment, also das ist jetzt wirklich wieder einfach nur ein billiger Shot, um die Mädels tatsächlich endlich mal oben ohne zu zeigen, so.
Ja.
Man hätte es auch anders machen, entweder man geht dann voll rein und sagt, okay, voll Frontal Nudity irgendwie, oder man sagt halt eben, die gehen noch angekleidet irgendwie raus und ziehen sich dann erst an, als sie gemerkt haben, dass es irgendwie ekelhaft ist dort. Vor allen Dingen schön ist auch, die eine sagt ja sogar noch, als sie immer rausgeht, rauchen oder wo es darum geht, dass sie irgendwie zu den Jungs mit Masken gehen, so, naja, draußen ist ja kalt, da müssen wir uns vorher noch was anziehen, so, okay, warum rennt ihr dann oben ohne zu diesem scheiß Tümpel und wollt nackt baden, wenn es so kalt ist?
Ja, weil das in den alten Drehbuchseiten dran stand.
Ach so, jetzt irgendwie zusammenschneiden. Ja. Scheiße, ich brauche noch eine Oben-Ohne-Szene. Ist doch nicht mehr so kalt. Es ist plötzlich ein Sommereinbruch.
Ja, die Jungs werden dann auch nochmal ermordet. Da hatte ich dann Freude dran, weil das auch ja, nicht super auch. Schnell passiert.
Ja, ich hab mir aufgeschrieben, auch bei den Jungs sozusagen, ihr alle habt den Tod verdient. So, kein Mitleid und ich hoffe, es ist brutal.
Ja, und der alte Sack wird dann auch ermordet, mit so einer komischen Mischung aus, also das ist halt auch noch sowas. Der Film springt dann immer mal wieder vor in diese Szene am nächsten Morgen, wo die Polizei schon da ist und dann wieder zurück, sodass quasi es nochmal erklärt wird, was als nächstes passiert und dann nochmal Flashbacks dazu zeigen, also dass dann nochmal irgendwie ein anderer Filter drüber gelegt werden kann.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch, also du kriegst ja keine Neuigkeiten, es ist ja immer dieselbe Szene nochmal sozusagen, der Typ vom FBI unterhält sich mit dem Sheriff sozusagen darüber und sie sitzt halt da so total katatonisch da in dem Auto und guckt halt immer mal so ein bisschen rüber irgendwie. Da wird nichts Neues dazu gedichtet oder sonst irgendwas. Es ist immer wieder diese gleiche Szene. Und du fragst ja, was soll das? Musstet ihr Film strecken oder was?
Ja, natürlich. Also der Film im letzten Drittel bricht komplett zusammen, weil die dann nichts mehr hatten. Und die mussten dann unglaublich strecken, bis sie halt zu dem Punkt kommen, wo Daddy wieder da ist. Und dann enthüllt, dass er der wahre Killer ist, der auch den diesen ehemaligen Pizzalieferanten, der ja verurteilt wurde, aus dem Gefängnis befreit hat. Also der ist dort reinmarschiert, hat die Wachen erschossen, hat den rausgeholt und dann in seinem Namen sich bei der Polizei gemeldet, irgendwie über Funk, um seine nächsten Morde und die Rache anzukündigen. Also der Vater verschafft sich halt so ein ganz langes Alibi, damit er erstmal alle umbringen kann und dann so aussehen lässt, als würde sich der Pizzalieferant selber richten, damit er am Ende als ja, letzter Überlebender dann die Versicherung kassieren kann von seiner Tochter.
Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Ja, vor allem das Ding ist halt eine ganze Sache, in jedem anderen Film, wie gesagt, eigentlich ist es ein ziemlich cleverer Twist sozusagen, halt in diese Richtung zu gehen, aber der Film hat dich da zu dem Punkt schon total verloren, dass dir das dann auch absolut scheißegal ist, so. Weil das Geile ist halt auch, der Typ, der ja hier, dieser Pizzalieferant, der halt eben da rausgeholt wird, der hat ja vorher sogar noch ein Telefonat mit dem Polizisten, wo er dann später gesagt wird, nee, das war der nicht, das hat der andere seine Stimme verstellt. Es klingt aber halt genauso wie der Pizzalieferant sozusagen. Und der ist halt auch relativ gechillt die ganze Zeit, der Pizzalieferant, dafür, dass der halt irgendwie gerade jetzt für andere Morde hinhalten soll. Also es ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, okay, der hat irgendwie, er konnte es vielleicht nicht besser oder hat er auch aufgegeben, so nach dem Motto halt irgendwie, dem ist alles relativ scheißegal irgendwie. So, ach, da werden Leute umgebracht, ah, jetzt bin ich schon wieder der Mörder sozusagen, naja.
Genau, und die Mädels sind halt auch noch völlig, völlig inkompetent, wo sie dann vor dem Vater flüchten. Und dann hast du natürlich noch das Schöne, das Auto springt nicht an. Aber Gott, so richtig schlecht, das Geile, also der Vater kommt dann und irgendwie bringt dann alle um und dann verstehen die, okay, jetzt wird's ernst und dann rennen alle übrig gebliebenen Mädchen, rennen schreiend vor ihm davon, schaffen es ins Auto von ihm, haben auch irgendwie einen Schlüssel da und das Auto springt nicht an. Dann wird das tatsächlich so geschnitten, dass es aussieht, als ob die verschiedene Schlüssel ausprobiert, um das Auto zu starten. Das fand ich so geil. Einfach so, als ob der Schlüssel passt nicht, das ausspringen, nimm einen anderen.
Das ist ein bisschen wie bei SpongeBob, wo Patrick irgendwie so einen Schlüssel an einem Bund irgendwie hat und immer wieder den, der passt nicht. Dann probier den. Ah, der auch nicht. Der auch nicht. Oh. Aber Feini, das Geile ist ja, das hat ja tatsächlich zu dem Punkt, finde ich, hat es ja gute Ideen gehabt. Also da gab es ja einmal einen Kill, wo die eine quasi mit so einem Drahtbügel Kleiderbügel quasi halt eben das einmal komplett das Gehirn durchpunktiert hat, weil das ins Ohr reinsteckt sozusagen. Das siehst du halt nicht voll, aber du siehst es so andeutungsweise, wie dann halt auf der anderen Seite am Ohr eben wieder was rauskommt. Das ist eine nette Idee, dann fand ich es auch nicht schlecht, wo er dann die eine irgendwie hier mit einem Hammer zerkloppt und dann sagt irgendwie, das ist mir egal, dass du noch Jungfrau bist, hier sterben alle. Und da habe ich auch gesagt, naja, ist schon okay, dass man mal so auf die Klischees zumindest eingeht, aber wie gesagt, dadurch, dass der dann halt irgendwie vorher schon die ganze Zeit diesen ganzen Mist mitgemacht hast, rettet das halt einfach alles nicht mehr.
Nee, es war alles noch schlimmer.
Ja.
Gut.
Ja, ich weiß nicht, willst du dann einfach zu den Lowlights langsam übergehen, weil ich habe einfach nichts mehr.
Ich auch nicht. Und weil wir bräuchten eigentlich auch Drogen wie die jungen Leute und das sind dann
so. Maddie und ich wollten gerade eine fette Rakete rauchen.
Verdammte Scheiße!
Ist das etwa Crack?
Nein, nur Crystal Meth. Sie verkaufen es an unserer Schule. Also, wer will?
Ich nicht. Ich probier's mal, ist bestimmt cool.
Nehmen wir alle Crack? Oh.
Ja, Kinder, so was darfst du das nicht machen.
Aber da ist schon das erste Lowlight war schon im Hintergrund zu hören, die Musik ausmachen.
Oh mein Gott.
Alter Schwede, ich konnte diesen Reggae-Song irgendwann nicht mehr hören, weil der ja immer wiederholt wird. Am Anfang ist irgendwie so ein ganz, ganz schlechter Rock-Sound irgendwie drin, dann haben wir ja schon diese Techno-Kacke irgendwie gehabt. Also es war wirklich, als ob der seine, vielleicht hat er auch seine örtlichen Bandfreunde irgendwie gefragt, könnt ihr mal ein paar Songs irgendwie machen.
Ja, aber das ist halt von der gleichen Firma, wo man die Horrormusik gekauft hat.
Da ja, gibt's oder
so
das.
Best of Billig-Reggae.
Ja, irgend sowas. Ey, es war furchtbar. Es war richtig, richtig furchtbar. Also die Musik, die war zum Kotzen. Weil die halt auch immer wieder wiederholt wird sozusagen und dadurch noch super nervig wird. Und das trägt dann auch noch dazu bei, dass der Film dir auch so lang vorkommt.
Ja, und da hast du halt zum Beispiel, wie gesagt, diese Streckgeschichten. Also du hast am Ende tatsächlich, wenn die sozusagen durch sind mit der eigentlichen Handlung, hast du nochmal die Polizisten, die darüber reden, was jetzt in dem Fall passiert ist. Und dann lässt er sich jetzt nicht nehmen, der Regisseur, nochmal ganz große Teile der Handlung einfach zu wiederholen mit so einem Schwarz-Weiß-Filter. Inklusive dieser grauenhaft schrecklichen Verhandlungsszene, wo halt der Pizzalieferant sein Urteil hört. Und das war schon, da hat mich daran aufgeregt, weil der Pizzalieferant in der Szene nicht mehr so aussah wie in der Szene davor. Da hat er einen Bart. Wo ich dann einen kurzen Moment irritiert war, ist das jetzt der Pizzalieferant oder der Typ mit dem Cowboy-Hut, der jetzt auch anders aussieht? Nee, okay, ist der Pizzalieferant, muss man auch sagen. Und es wird halt nicht erklärt, warum er jetzt verurteilt wurde, wer gegen ihn ausgesagt hat. In einem so einem Nebensatz heißt es, die Mädchen hätten eine Falschaussage gesagt. Und welche Mädchen? Da war niemand, da war keine einzige Frau.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wer? Wen meinte der jetzt? Das sind nur Typen.
Und diese Verhandlung dauert auch furchtbar lange, weil die erstens benutzt wird, um dort eben die Titel einzublenden, aber dann eben hinterher auch nochmal den ganzen Klumpatsch zu wiederholen, wie das dazu kam, dass er jetzt der Verdächtige ist. Schönen Dank, auch brauchen wir nicht. Aber es zieht sich halt durch den ganzen Film, auch mit diesen, mit den Polizisten, wo irgendwie so eine Comedy-Strecke ist, dass es jetzt im Büro verboten ist zu rauchen. Das riecht den Sheriff voll auf.
Ja, ey Leute, ganz ehrlich.
Und dann, dann denkst du, okay, einmal kapiert, ja, hahaha. Aber es passiert ja nichts, es ist alles ganz schlimm getimt. Und dann gibt es noch irgendwie eine Szene, das soll wohl so sein, dass der aus Versehen aus einer Tasse getrunken hat, wo er Dinges Kaffee drin hat, aber es war tatsächlich immer eine Stuhlprobe. Und dieses Polizeirevier sammelt tatsächlich die Stuhlproben in einer normalen Kaffeetasse. Ja, Es ist nicht lustig,
wirklich nicht. Deswegen habe ich halt auch wirklich mir da gedacht gehabt, Gott sei Dank sind die jetzt endlich alle tot, dass die dem nicht mehr auf den Sack gehen. Also der Mann hat es auch nicht leicht. So, vielleicht wäre er in seinem Nachtclub besser noch wieder aufgehoben gewesen.
Ja, ich habe zwischendurch habe ich mir tatsächlich notiert, also Jurassic Raptor ist ein absolutes Meisterwerk gegen.
Oh ja. Oh ja. Oh
weil da
ja.
hast du ja auch sowas. Die Polizisten, die nicht wissen, was passiert, die Morde, ja, ja. irgendwas passiert im Hintergrund, aber ja. Wer nochmal Jurassic Raptor hören will, kann das gerne tun. Das ist ein Film, der aus 3 Filmen zusammengeschnitten ist. Alles besser als das hier. Und hier hast du das richtige Gefühl, als hätten die irgendwie auch 3 Filme machen wollen. Aber es hat dann zu keinem gereicht und haben so aus allem, was sie hatten, irgendwie was zusammengebuschelt.
Ja, ja. Also ich muss auch sagen, generell, dass mich halt, also wo wir ja vor uns bei der Machart waren, mich kotzt es an, dass der erste Kill halt dieses dumme Effekt-CGI-Blut hatte irgendwie. Und die dann ja für die nachfolgenden Kills haben die ja tatsächlich halt das nicht mehr irgendwie digital gemacht, aber die sind alle langweilig. Da ist ja keiner irgendwie mal ausgefallen oder sonst irgendwas. Okay, das bisschen hier mit diesem Kleiderbügel, was ich vor uns erzählt habe, aber das siehst du ja auch nicht richtig. Ansonsten siehst du entweder, wie sie schon irgendwo aufgeschlitzt rumliegen, oder halt irgendwie, wie er irgendwo scheinbar jemanden das Messer reinsteckt und du das aber gar nicht mitkriegst. Und ich denke mir, Mann, Leute, macht es doch mal ordentlich.
Nö, keine Zeit.
Nö. Nee, da war auch, glaube ich, die Intention nicht so da. Also da bin ich wirklich so der Meinung, der wollte halt einfach nur einen Tittenfilm machen. So, und musste aber irgendwie noch so eine scheiß Horror-Story drumherum basteln, damit halt irgendwie das so aussieht, ob er tatsächlich einen Film machen wollte und nicht einfach nur die Mädels nackt sehen wollte.
Ja, dann hast du ja zum Beispiel diese Szene, wo die dann Volleyball spielen. So ein bisschen, wir machen noch irgendwie was auf Top Gun oder sowas. Da spielen dann Mädchen gegen Jungs.
Wo der Typ dann irgendwie so sagt, so, der eine sagt so, ja, Abby, kommst du mit zu mir? So, nein, nein, ich bin bei den anderen. Okay, dann machen die Jungs gegen die Mädels.
Und der zeigt ja dieses dumme Spiel und es bringt, ja, oh, ganz schön. Ja, und dann hast du halt immer wieder diese dummen Rückblicke, die halt, also es springt immer wieder vor zu der Heather, der einzigen Überlebenden. Das hast irgendwie 5, 6 Mal, wo das dann auf ihr Gesicht geht und dann gibt es so kurze Flashbacks und die guckt halt immer nur so dumm aus der Wäsche und so und oh, ist das schlimm. Und also wirklich ganz, ganz, ganz exemplarisch für diesen Film ist die Tatsache, dass die uns am Ende tatsächlich noch Outtakes vorsetzen.
Ja, die nicht mal lustig die sind.
Nicht lustig sind, nicht interessant. Es ist einfach nur noch über gewesen. Das sind die schlimmsten, schlechtesten Outtakes, die man überhaupt in der Filmgeschichte jemals gesehen hat. Und die man also sozusagen wagt, dem Publikum vorzusetzen. Weil es wirklich nur der letzte Rotz ist, den kein Mensch jemals wieder sehen will. Die eine bleibt irgendwie an der Couch hängen, mit ihren Zehen tut sich weh. Der andere verspricht sich da, aber es ist halt nicht lustig. Denke ich, was passiert denn hier? Ist das jetzt wie meine Frau, die Spartaner? Nicht, wo sie dann noch 20 Minuten Outtakes rangehangen hatten, damit sie auf eine Länge kommen und so.
Ne, vor allen Dingen, es zeigt ja dann auch wirklich, dass die echt alle schlecht sind. Ja. So, also wirklich, dieser Typ, der ja den Vater spielt, wie oft er sich dann irgendwie versprochen hat und es einfach nicht lustig ist, sondern eher so.
Ja. Ja, aber okay, das passiert halt. Das passiert ganz normal beim Dreh, aber sowas zeigst du dann noch nicht hinterher.
Nee, du zeigst halt eher die lustigen Outtakes oder sonst irgendwas, wenn du denn welche hast.
Aber die hatten nicht mal lustige Outtakes. Nee. Die hatten gar nichts.
Nein, hatten sie nicht. Ach Gott. Ja, oder dann möchte ich noch ein weiteres Lowlight reinbringen, weil ich das nämlich mehr als billig fand. Das war nämlich diese Lesben-Szene in der Dusche. So. Das geht ja los, dass die ja schon vorher das schon mal so angedeutet hat. Irgendwie so, ja, wir sind uns alle duschen und bla, das schicken wir den Jungs so. Und dann hat sie ja 2 dazu gekriegt, tatsächlich mal in die Dusche zu gehen. Und zwar mit irgendwie, glaube ich, die spielen, glaube ich, Wahrheit oder Pflicht, so. Und sie haben halt Pflicht gewählt, es wurde doch nie gezeigt, dass sie das gespielt haben, es wurde einfach gesagt. Und dadurch kommt es dann nämlich, dass die 2 in die Dusche müssen und es hieß, glaube ich, die sagt zu denen, ihr müsst nur kurz unter die Dusche und euch irgendwie ein bisschen annässen sozusagen, ne? Also komplett nass machen, so nach dem Motto. Und dann machen die ja von sich aus ein bisschen miteinander rum. Und das miteinander rummachen ist, dass sie sich ein kleines Küsschen geben. Und die Tussi steht da weiter hinten an dem Duschvorhang und sagt, und jetzt mit Zunge. Und dann wird sie umgebracht. Zu Recht. Und ich habe mir auch gedacht gehabt, mein Gott, ist das billig, ey. Also wenn, dann mach doch eine richtige Lesben-Szene, wenn du schon wirklich drauf stehst und dann geh eben all in, so nach dem Motto, oder lass es raus. So, weil das war ja gar nichts. Das war wirklich so absolut billig. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Es gibt doch hier bei bei hier Euro Road Trip oder Euro Trip, wie der Film, meistens ja auch so eine Komödie, gibt es doch die Szene, wo der irgendwie erklärt, das glaube ich auch so im Abspann mit drin, wo der erklärt, dass wir hier in Europa sind, hier gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, das und das und es gibt hier Werbung mit Lesben-Szenen und dann zeigen sie so eine inszenierte Werbung über irgend so einen O-Saft, wo sich zwei Mädels oben ohne quasi ein Küsschen geben. Daran hat mich das erinnert. Das war auch einfach nur billig, um mal irgendwie Möpse zu zeigen und das war es jetzt hier.
Genau, also es war irgendwie nur...
Spinne Pört!
Ja, da hast du immer so das Gefühl gehabt, die anderen so zwingt, das könnte wirklich die Böse sein, sozusagen. Also da hättest du eine ganz... Wenn du sozusagen Lesbian Spring Break Killers machen willst, da wäre der Ansatz gewesen, sozusagen.
Ja.
Die dann die anderen so Saw-mäßig dazu zwingt, irgendwas zu machen. Aber das war ja irgendwie gar nichts. Also der hat irgendwie zwei dazu gekriegt, diese Szene zu drehen. Und die eine, bevor sie sich halt noch selber befingern kann, wird sie halt ermordet. Und und dann denkst du, okay. Also es gibt irgendwie so 20 Minuten einigermaßen brauchbares Material und der Rest ist wirklich nur Füller. Das muss man auch erstmal schaffen.
Naja. Ja, keine Ahnung. Das war's eigentlich. Ich möchte vielleicht mal noch einwerfen, aber vielleicht mache ich das eher bei der Bewertung, dass ich glaube, dass der Film in der Gruppe anderen Effekt hat. So, also ich glaube, dass du dich in der Gruppe, glaube ich, richtig schön zeräumeln könntest über den Film.
Du könntest ihn in der Gruppe schöner beschimpfen.
Ja.
Also man muss nicht immer alles gut finden in der Gruppe. Man kann einen Film auch dazu benutzen, über die Macher sich entsprechend auszulassen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja. Also wer das jetzt hört und noch einen Halloween-Film sucht, den man in der Gruppe gucken kann, bitteschön. Aber nicht, um Spaß zu haben.
Ja gut, dann kommen wir einfach mal zur Bewertung, würde ich fast sagen.
Ja, die Bewertung. Ja, es ist, ich meine, wir haben es probiert, ne? Es ist halt oft so, ne, wie die Mädels hier mit ihrem Crystal Meth, probieren wir auch immer mal gern was aus, wo wir nicht wissen, was drin ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt bewerten soll. Also unsere Bewertung ist immer 0 bis 5 Prime-Perlen, wer hier neu ist. Das sind durchaus einige Ideen da. Da ist, sagen wir mal, auch der filmemacherische Wille ein bisschen da gewesen, sozusagen. Aber es ist am Ende irgendwie so. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch alle gekifft während der ganzen Drehzeit, deswegen ist nichts bei rumgekommen, ich habe keine Ahnung. also das wirkt halt, weiß nicht, ja. Also Bubi-Index ist, 192. Ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig, aber naja, eine Prime-Perle mag ich noch geben.
Ja, also ich sag mal so, eine finde ich ein bisschen hart. Haha. Ich weiß, ich sag mal so, also ich glaube, ich würde es wirklich davon ausmachen, es gibt da Punkte da drin, wo ich sage, ich glaube, in der Gruppe hast du da bestimmt Spaß oder kannst dich halt herrlich drüber aufregen. Und ich glaube, allein deswegen, wenn es wirklich so um diesen Prime-Perlen-Spirit geht und auch gerade zu Halloween irgendwie, du hast ja irgendwie schon einen guten Horrorfilm, ne, der wirklich richtig, richtig irgendwie erschreckend war. Und jetzt willst du mal noch irgendwelche Quatsch-Scheiße, um nochmal runterzukommen. Ich glaube, dann kannst du das machen. Und deswegen würde ich ihm 2 geben wollen.
Okay, also kommt 1,5 raus.
Ja.
Ja, okay. Kann man, glaube ich, mitleben.
Ja, naja. Ich sag mal so, wir wissen jetzt zumindest, dass The Barm doch ein Meisterwerk war.
Das habe ich nicht gesagt, das würde ich auch so nicht unterschreiben. Aber ich weiß auch, es geht immer schlimmer.
Ja, vor allem, ich habe letztens mal geguckt, der zweite Teil, der existiert ja jetzt schon tatsächlich seit 2022.
Aha.
Aber ist natürlich noch nirgendwo verfügbar, außer auf DVD und auch nur in Amerika, wie immer. Aber ich hoffe irgendwann, dass er dann auch mal bei Prime existiert und dann werden wir natürlich eine Fortsetzung besprechen müssen.
Das werden wir tun müssen, ja.
Und Sascha, du kannst dich drauf freuen, vom Trailer her sah das genauso billig aus wie Teil 1.
Von wann war das Original? Von
2016 so oder irgendwas, keine Ahnung.
Okay, also 6 Jahre Zeit gehabt, sich in der Handwerkskunst des Filmemachens weiterzubilden.
Also ich kann dir schon mal sagen, es geht auch tatsächlich um so eine Art, glaube ich, nicht Cheerleader-Gruppe, aber irgendwo so eine Mädelsgruppe, die irgendwie, ich glaube so eine Verbindungsgruppe war das irgendwie, die jetzt dann sich mit diesen Viechern auseinandersetzen müssen. Und es gibt ein bisschen mehr. Es gibt nicht nur diese drei Dämonen, sondern es gibt, glaube ich, noch ein paar mehr diesmal.
Okay, ich weiß gar nicht mehr so viel, wer das am Ende jetzt war.
Na gut, aber beim nächsten Mal haben wir dann wieder einen Kunstfilm.
Der nächste Film ist ein Kultfilm oder so ein kleiner Kultfilm, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte, der dank aber des Trailers uns davon überzeugt hat, ihn mal auszuprobieren, nämlich Schlock, das Bananenmonster. Das Erstlingswerk von John Landis, seines Zeichens bekannt für solche Filme wie
der Prinz von Movie, oder der Prinz von Zamunda war irgendwie
Glücksritter.
Ja, ja. Also waren sehr, sehr gute Sachen dabei.
Genau, der Mann, der es aber so besessen war und so von sich selbst überzeugt, dass er während eines Films mehrere Darsteller getötet hat.
Was? Mhm. Was?
Es gibt diesen Twilight Zone-Film,
ja,
der in den 80ern entstanden ist. Und das eine Segment, wo er Regie geführt hat, gibt es eine Hubschrauber-Szene. Und der hat den alle so weit gepusht, dass es absolut unsicher wurde. Und der Hubschrauberpilot hat mehrfach gewarnt, er kann das nicht machen, er kann nicht so nah an die Explosion fliegen. Und dann musste er es irgendwie doch machen, hat alle so weit getriezt und alle Sicherheitsvorkehrungen übergangen, sodass am Ende der Hubschrauber abgestürzt ist auf den Hauptdarsteller und einen von den Kinderdarstellern und die beiden enthauptet hat und den Hubschrauberpiloten mitgetötet hat.
What the fuck? Alter Schwede, okay, cool. Das,
oder außergerichtlich erledigt, aber
Ey, komm. Na gut, aber ich sag mal so, das ist schon der perfekte Einstieg. Und wer noch einen besseren Einstieg dann braucht, guckt euch bitte den Trailer zu Schlock, das Bananenmonster an. Das ist da wisst ihr alles, was ihr braucht.
Genau. Und ob der Film heute auch noch Kult wäre, wir erfahren es nächste Woche. Ansonsten danken wir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Happy Slashing und Halloween.
Wuhu.
Eine Lamaré Audioproduktion.